Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Überschrieben, das Gebet für die Kranken. Leidet jemand unter euch, dann bete er. Ist jemand guten Mut, dann singe er Psalmen. Ist jemand unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet, das im Glauben geschieht, wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es inständig ist. Herr, du musst dieses Wort jetzt zuspitzen für uns alle, ganz konkret. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vom Kranksein muss ich heute reden. Das betrifft eine ganz erstaunliche Anzahl jetzt auch in unserer Mitte. Und auch die, die mit uns über die Kassette verbunden sind. Wenn man plötzlich entdeckt, dass man krank ist, stürzt ja eine Welt zusammen. Die Welt, in der wir uns bisher bewegt haben und die uns erfüllt hat. Was uns wichtig war, ist plötzlich so egal. Vor dem einen, was ist mein Leben jetzt? Und die großen Weltprobleme, die in den Zeitungen verhandelt werden, die interessieren überhaupt nicht mehr, weil man plötzlich nur noch von seiner Krankheit her alles sieht und versteht. Es ist ja wunderbar, was die moderne Medizin zu leisten vermag. Ich will es vorneweg sagen, damit kein Missverständnis entsteht. Wir sind dankbar, was unsere fähigen Ärzte in den überfüllten Wartezimmern heute fertigbringen und wie vielen sie wunderbar helfen können. Aber gerade deshalb ist es noch viel, viel schlimmer, wenn man spürt oder es gar aus dem Mund des Arztes hören muss, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Das ist ein vernichtendes Wort. Da bleibt nichts mehr übrig. Ein tödliches Wort, das kein Mensch aushalten kann. Sie kennen die Menschenrechte. 1948 beschlossen, Grundlage der Arbeit der Vereinten Nationen. Dort gibt es einen Artikel 42 und den muss ich Ihnen vorlesen. Ein wenig verkürzt. Jeder Bürger dieser Welt hat Recht auf ärztliche Fürsorge, die seine und seiner Familie Gesundheit gewährleistet. Das ist prima. Dass man bloß so einen Satz heute fordern muss, ich darf Gesundheit fordern, die muss mir gewährleistet werden. Egal, ob ich meine Gesundheit ruiniere, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, die Welt, die Natur ist verpflichtet, mir die Gesundheit zu gewährleisten. Sagen Sie, was ist das für ein verrückter Wahnglaube? Wer kann mir Gesundheit gewährleisten? Ich erlebe das nicht selten in Trauerhäusern. Selbst wenn gereifte Menschen mit über 80 Jahren sterben, und die Angehörigen wissen, Opa kommt nicht mehr heim, dass sie beim Trauergespräch sich ernsthaft überlegen, den Arzt anzuzeigen, weil Opa gestorben ist. Da muss doch jemand schuld dran sein. Entweder war das Rettungswesen nichts oder der Krankenwagen fuhr zu langsam. Das darf doch nicht sein. Ich habe doch ein Recht auf Gesundheit. Wenn ich lebe, muss ich gesund sein. Und wenn man darüber einmal nachdenkt, muss man fragen, was ist überhaupt Gesundheit? Wann bin ich gesund? Man müsste jetzt einmal fragen, wer von Ihnen ist gesund? Und man würde feststellen, es gibt gar keinen in unserer Mitte, der nicht mit diesen und mit jenen Beschwerden der Krankheit zu ringen hat. der heute Morgen sich tüchtig gemüht hat, bis er richtig auf den Füßen steht, und manche, die ihre Schmerzen heute Morgen haben, im Rücken, im Kopf und wo auch immer. Es gibt ja den gesunden Menschen überhaupt nicht. Und es ist so typisch für unsere Zeit, dass man meint, man könne sein Heil fordern. Wir leben in einer kranken Welt, nicht nur in einem kranken Körper. In einer kranken Welt. Nur machen wir es uns nicht bewusst, wie die Krankheit uns von allen Seiten umgibt. Und das ist deshalb für die, die plötzlich massiv mit einer unheilbaren Krankheit zusammenstoßen, so vernichtend, wie wenn man über sie ein Todesurteil gesprochen hätte. Und ich möchte Sie einfach wieder bitten, von jenem Anspruchsdenken, das in den idealistischen Menschenrechten unserer Zeit formuliert ist, wegkommen und ein wenig mehr vom biblischen Denken wieder verstehen, wo von den ersten Blättern der Bibel her gesagt wird, dass Krankheit zu unserer von Gott getrennten Welt gehört, so wie der Mensch geboren wird unter Schmerzen, unter Lebensgefahr für die Mutter. Und von Jesus wird erzählt, wie er die Krankheit auf sich nahm, Stück um Stück, Kranken um Kranken und mitgelitten hat. Er hat sich auseinandergesetzt und hat seine ganze Sendung vorzugsweise so angesehen, dass er sich mit Kranken abgegeben hat. Das ist für uns jetzt gar keine Frage, ob wir jetzt noch Medizin und Nichtmedizin gebrauchen dürfen. Wir dürfen es natürlich und wir sollen es gebrauchen. Aber es bleibt so viel übrig, auch bei dem größten Gebrauch der Medizin von Krankheit. Und da will ich Ihnen heute zeigen, wie das Gebet von uns gefordert ist. Und Jakobus legt es uns Christen ans Herz und wir schämen uns, wie wir in einer kranken Welt, in der jeder um uns herum seufzt unter der Last der Krankheit, versagen als Beter. Ich habe heute 5 Punkte. Mein erster Punkt: Beten in allen Lebenslagen. Jakobus war ein praktischer Apostel. Der Bruder Jesu, leibliche Bruder Jesu. Sein ganzer Brief spricht so konkret, dass manche Theologen schon vor ihm das Grausen bekommen haben. Der Jakobus hat eine Abneigung gegen alles Kopflastige, gegen alles übertriebene Denkspiel, und er will immer wieder die Gläubigen auf den Boden des Alltags zurückholen. Und das merken Sie auch in diesem Abschnitt. Den Jakobus, den kann man nicht wegdrücken, sondern dem muss man sich sofort auseinandersetzen mit seinen konkreten Nöten. Und der Jakobus will, dass wir den Glauben im Leben bewähren. Den Glauben an Jesus, den allein selig machenden Glauben im Leben, in den Nöten des Lebens bewähren. Wie oft wird unter Christen so getan, wie wenn das Beten etwas Weltflüchtiges wäre, vielleicht doch, dass wir kneifen. Und dann sagt er ganz einfach, wenn du Not hast, wenn du leidest, bete. Leidet jemand, der bete. Ist jemand im Druck, sieht er nicht mehr weiter, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Krankheitsnot. Das gilt in der Hetze der Arbeit, in den Prüfungsängsten, wenn man sich unverstanden fühlt von seinen Mitmenschen. Rufe, schreie, Gott hört. Ich muss das noch ganz klar sagen, weil in unserer Zeit das Gebet manchmal meditativ missverstanden wird, als sei das Gebet ein Nachsinnen über religiöse Gedanken. Wissen Sie, was das Beten ist? Das ist der Schrei zum Du Gottes. Zum Gebet gehört das Du. Wir können Liederverse singen, das ist schön, aber das Beten ist die Anrede Gottes. Du Gott, jetzt rufe ich dich an. Und in dem Augenblick, wo ich rufe, öffnet sich die finstere Mauer, die mich einschnürt. Und die Verlassenheit und die Dunkelheit des Abgrundes, in den ich gefallen bin, öffnet sich und ich sehe den Herrn vor mir und ich darf ihm die Not vor Augen legen. Dass Christen durch Not und durch Leiden hindurchgehen, das ist für Jakobus ganz selbstverständlich. denken Sie auch nie bei dem Wort des Jakobus hier, weil er so konkret redet, er würde meinen, durch den Glauben lassen sich alle Krankheiten heilen. Da hätten wir ihn gründlich missverstanden. Steht doch vor den Aposteln so deutlich das Leiden Jesu vor Augen, der seinen schweren Weg auf sich nahm. Und wie heißt es dann bei Jesus in Gethsemane? Und er betete heftiger. Leidet jemand, der bete? Das können Sie bei Jesus genau sehen, beispielhaft. Je größer die Not ist, beten Sie. Auch wenn uns Gott die Not nicht wegnimmt, dann führt er uns hindurch. Gerade hier der Leidensweg Jesu ist doch für uns vorbildhaft. Und auch das Kreuz Jesu, das uns den Weg zeigt, durch das Leiden hindurchzugehen, im Beten, dass wir es zur Ehre Gottes durchleiden können. So wie die Christen ihr Martyrium getragen haben und gesagt haben, wenn nur Gott verherrlicht wird, und dann haben sie ihre Lieder angestimmt. Gott kann uns sehr viel Schweres auferlegen, dass wir nicht begreifen, warum wir es tragen müssen. Aber dass wir dann im Gebet darüber ringen und sagen, Herr, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge, auch das Schwere und das Unangenehme, zum Besten dienen. Und dann wirst du die Kraft dafür geben, dass wir es durchhalten können und tragen können. In der Bibel spielt ein Leben alle Tage herrlich und in Freuden nur bei den Gottlosen eine Rolle. Darum habe ich es noch einmal verlesen, wie Paulus selbst zu seiner Krankheit stand. Weil auch in unseren Tagen Menschen umgehen, die behaupten, wer glaubt, ist nicht krank. Das ist eine ganz böse Verführung. Wenn uns Jesus den Weg mit sich zieht, durch das Leiden hindurch, dann will er uns im Beten so nahe sein, uns die Kraft geben, den Himmel aufschließen, dass die schweren Leidenszeiten umso mehr zu Segenszeiten werden. Und doch sagt Jakobus, nicht jeder leidet. Es gibt welche, denen geht es auch unwahrscheinlich gut. Die sind beschenkt von viel Freude und wir nehmen auch jetzt Anteil an denen, die sich schon rüsten und in den Urlaub fahren, die irgendwo an einer Sonnenküste sich einen tüchtigen Sonnenbrand holen und dort genießen die Güter dieser Welt. Gerade in solchen schönen Zeiten ist man umso mehr gefährdet, die Verbindung mit Gott abbrechen zu lassen. Und viele kommen im Urlaub kaum mehr zum Bibellesen und zum Beten. Darum fordert Jakobus, wer guten Muts ist, der singe Psalmen, dann tauchen sie in die Wellen des Atlantik und singen sie Gott das Lob zu seiner Ehre und freuen sie sich, wenn sie in ihrem Gärtchen sitzen und die Tomaten pflücken und danken sie Gott für das Schöne, das er ihnen schenkt, weil das Gute und das uns bös Erscheinende beides zur Ehre Gottes gelebt sein will. Dass unser ganzes Leben ins Licht Gottes gestellt wird. Aber nun das Zweite, die Gemeinde ist herausgefordert, besonders bei den Kranken, um die geht es jetzt. Ist jemand unter euch krank? Soll ja auch bei uns Kranke geben. Jakobus sagt zuerst einmal ganz praktisch, der rufe die Ältesten, obwohl es damals noch kein Telefon gab. Liebe Schwestern und Brüder, Sie meinen immer, wir müssen es riechen oder wir müssen es doch automatisch wissen oder fühlen. Der Rufe, auch schon in der Urchristenheit war die Ordnung, dass Sie sagen, kommen Sie doch bitte. Es klappt sonst nie. Der Rufe die Ältesten, die kommen auch nicht von allein, vielleicht sind Sie zu blind dafür. Der Rufe die Ältesten, genieren Sie sich doch nicht und sagen Sie, ich stehe nun vor einem schweren Abschnitt. Und da will ich, dass die Ältesten zu mir kommen und mit mir beten. Wer ist gemeint mit diesen Ältesten? Ob es damals schon eine geregelte Kirchengemeindeordnung gab, wage ich zu bezweifeln, zur Zeit des Jakobus, also in der unmittelbaren Zeit, wo also der Bruder Jesu noch lebt. Vielleicht handelt es sich einfach um die erfahrenen Christen, die schon lange im Glauben stehen. Hol dir einen, der beten kann. Hol dir zwei an dein Krankenbett her und sagen sie nicht, das wäre außer Kraft gesetzt, dann können sie die ganze Bibel außer Kraft setzen. Wir machen doch keine Krankenbesuche, weil wir einen Saft bringen wollen oder uns ein bisschen Zeitvertreib verschaffen wollen für die Kranken, damit sie nicht immer an das Schwere denken. Wenn wir einen Krankenbesuch machen, dann haben wir dieses Ziel, mit ihm über seine Krankheit zu beten und den Namen des Herrn anzurufen, auch über diesem schweren Stück Wegs, das jetzt vor ihm liegt. Gar nicht mit dem Pressen, dass wir Gott in ein Wunder zwingen wollen. Das können wir gar nicht. Aber dass wir konkret dieses Stück unter den Segen Gottes stellen, so wie wir gestern ein Brautpaar unter der Fürbitte der Gemeinde unter den Segen Gottes gestellt hat, wenn sie nun eine Ehe beginnen. Dass wir diesen schweren Krankheitsweg unter Gottes Segen stellen. Ich muss da sagen, dass wir selbst als hauptberufliche Profis am meisten versagen im Dienst. Und es gibt ja viel Klagen auch von Patienten. Woher kommt das denn, dass die Pfarrer hier so wenig oft geistlich dienen am Krankenbett? Wir sind so schüchtern und aus der Angst, einmal etwas Falsches zu tun, dabei machen wir ja so viel Falsches, das wäre gar nicht so schlimm, aus der Angst, es einmal falsch zu machen, schweigen wir immer. Und ich habe mir es zur Faustregel gemacht, wenn irgend möglich in jedem Krankenzimmer mit den Kranken zu beten, über ihre Krankheit. Und ich sehe keinen Grund, warum Sie als Gemeindeglied nicht dies auch tun dürften. Fragen Sie doch die Mitpatienten, Sie würden gerne noch mit dem Kranken beten, ob Sie das tun dürften im Zimmer. Es wird wenig Augenblicke geben, es wird einem auch zuweilen mal abgeschlagen. Dann halten wir uns daran. Dietz Felbinger, der bayerische Landesbischof, schreibt in seinem Buch Bilanz einer Krankenzeit, so Gott will und wir leben. Wie er einmal krank lag und dann kam ein Amtsbruder, der mit ihm über die ganzen Probleme der Kirche sprach, und am Ende sagte, wo Sie Trost jetzt bekommen, das werden Sie selbst am besten wissen, auf Wiedersehen. Typisch. Typisch. Und Dietz Felbinger klagt seine Amtsbrüder an. So nicht. Warum diese Scheu vor einem Bischof, der doch in diesem Augenblick durch die Tiefe der Krankheit geht und in der Schwachheit vielleicht gar nicht richtig beten kann und wartet, dass ihn ein Bruder an die Hand nimmt und mit ihm betet? Aber was ist das mit dem Öl? In unserer Zeit heute spielt das ja eine große Rolle. Sie können immer wieder die Diskussionen verfolgen, die durch kleine Gruppen hier wieder entstehen, die sagen, man muss Öl nehmen oder die Handauflegung ist das Entscheidende. Ich lege Kranken auch gerne die Hand auf. Auch fasse ich gerne die Hand, wenn es ein Schwerkranker ist, wenn ich mit ihm bete. Es ist ein Zeichen des Segnens. Aber ich will deutlich hier sagen, dass es in der Bibel überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt, dass die Kraft in unseren Händen ruhe. Es gibt kein magisches Verständnis des Wirkens Gottes. Und das Entscheidende ist nicht die Berührung mit den Händen und auch nicht das Öl. Wenn wir nur hineinschauen in die neutestamentlichen Aussagen, dann finden wir das Öl zum Beispiel auch beim barmherzigen Samariter, der es in die Wunden des unter die Mörder gefallenen Menschen träufelt. Dann war dies damals ein Medikament. Ein übliches Medikament, sogar ein Mittel der ersten Hilfe. Und dann heißt dies doch so viel, ein Kranker soll seine Tabletten nehmen und die Ältesten beten darüber. Wir dürfen die Medizin gebrauchen. Ich sehe keinen Grund, dass wir dies anders verstehen. Aber wenn einer meint, er wolle mit Öl gesalbt sein, so sehe ich kein Problem, auch dies ihm zu erfüllen. Wenn er meint, es liege im Öl, ich sehe in meinem Verständnis der Schrift keine solche Bindung an äußere Naturmittel. Sondern wir dürfen die medizinischen Mittel, die üblich sind, gebrauchen unter dem Gebet Gottes. Aber die Gemeinde ist herausgefordert. Wir sollten auch ein wenig ein dickeres Fell haben gegenüber Menschen, die uns immer wieder ein schlechtes Gewissen machen, dass wir sie nicht besser betreut haben und die von uns nicht den geistlichen Dienst wollen. Denn da sind wir nur stark. Wir können Menschen nur dies geben, dass wir diese Wegstrecke des Alleinseins eines Menschen unter seiner Krankheit, des Verlassenseins unter Gott stellen. Das Dritte. Kein Gebet ist vergeblich. Was steht jetzt da? Das Gebet, das im Glauben geschieht, wird dem Kranken helfen. Ich habe sehr sorgfältig auch den Urtext darauf abgeklopft. Es steht kein Wort davon da, dass der Kranke gesund wird. Weil es in der ganzen Bibel nie dieses Bild gibt, als ob gläubige Leute in physischer und psychischer Unversehrtheit leben. Nein, wir leben alle auch als Christen mit den Belastungen und Beschwerden, die wir haben, sondern dass wir auf irgendwelche Weise auf dieses Gebet hin einen entscheidenden Durchbruch erleben, sei es zur Freude, sei es zur Geduld, sei es zur körperlichen Besserung. Das überlassen wir Gott. Nicht, dass Sie meinen, die inneren Durchhilfen Gottes wären jetzt nur eine Ausrede, weil ich mich drücken wollte um die leibhaftigen Wunder. Das wissen Sie, dass wir viel zu viel erleben. An Wundern Gottes, leibhaftiger Art, wo keiner von uns damit gerechnet hat. Nur wissen wir, dass diese Veränderungen innerer Art uns oft noch ein viel größeres Wunder sind. Wenn ein nörgelnder Patient plötzlich geduldig wird, das ist ein größeres Wunder, als wenn sein ganzer Körper geheilt wird. Und wenn ein Mensch sich in die Führung Gottes schicken kann und still wird, wenn einer aus seinen Zweifeln zur Glaubensfrieden kommt, und es fällt mir jetzt schwer, Ihnen es nicht ganz praktisch zu erzählen, wie das jedes Mal ist, auch wenn einer dann uns bittet, mit ihm das Abendmahl zu feiern. Es geht doch hier nicht um das Sakrament der letzten Ölung, auch nicht, wenn wir das Abendmahl feiern, sondern um das Gegenwärtigsein unseres Herrn in dieser kahlen, weiß getünchten Krankenstube mit diesen metallischen Betten, dass da der Herr mit seinen Engeln da ist, in dessen Hand wir sind. Und unser Dr. Übele aus Besa hat es einmal erzählt, wie sie vor jeder Operation den Prediger Samuel rufen, dass er, als wenn die Ärzte noch ihre Handschuhe überstreifen, betet. Und da sagte einmal einer dieser Moslems, er will nicht, dass gebetet wird. Dann sagte Dr. Übele, Sie brauchen es vielleicht nicht, aber wir brauchen es als Ärzte. Darum geht's doch, dass wir vor dieser Macht der Finsternis. Und das ist Krankheit immer ein ganzes Stück weit, weil die Verderbensmächte hereinbrechen. So wahr im Tod die Verderbensmächte hereinbrechen über mein sterbliches Leben. Das Leben kommt von Gott. Die Krankheitsmächte sind die widernatürlichen Mächte. Feind Gottes bis zum Schluss, dass wir uns hier in die Hand Gottes befehlen wollen. Gerade der Kranke spürt das so deutlich. Neulich hat ein Mann lang mit mir gesprochen, ob er ein hohes Amt, das ihm angetragen wurde, nicht übernehmen sollte. Es war eigentlich alles klar, ich habe ihm sehr zugesprochen und dann war er noch bei seinem Arzt und dann sagte er, Sie haben eine schwere Herzoperation hinter sich. Die Tasse hat einen Riss und dieses Wort hat ihn verwundet. Er hat gemeint, das ganze Leben liege doch noch vor ihm, er ist doch noch keine 50, die Tasse hat einen Riss. Das bricht jeden Augenblick auseinander. Ich bin ein Wrack. Das macht doch den Todkranken bei uns so zu schaffen. Und das können Sie nur im Glauben weglegen. Weil Gott aus Ihrem Leben, und wie schwach das auch ist, das spielt jetzt gar keine Rolle, noch so viel wirken kann. Und wir, die wir so vielleicht einen gesunden Körper haben, einen gestählten Körper, wir können ja alle lang vor Ihnen sterben. Das ist noch lang nicht geschrieben. Beobachte das auch bei vielen Kranken, wo ich vor 11 Jahren in die Gemeinde kam, dachte ich, da muss ich bald zur Beerdigung gehen, sie leben heute noch. Und viele andere, die kräftig daherkamen, sind schon tot. Das ist gar nicht die Frage, wie lang und was wir noch wirken können in der Welt, sondern dass Gottes Ehre zum Zuge kommt in diesem Abschnitt, dass nicht irgendwelche finsteren Mächte jetzt bloß mich in ihrer Hand haben, sondern Gott mit mir wirkt und handelt. Und darum war ich auch so froh, dass gleich am Anfang beim Gemeindetag, wo es um Zuversicht und Stärke kam, diese Frau Czesek, die nicht mal mehr ihre Finger rühren kann und ihre Füße, sprach. Dass dies Jesus unsere Zuversicht und Stärke bedeutet. Dass sie das konkret in ihre Lage hinein verstehen können. Viertens, das Wunder der Erneuerung. Kranke merken deutlicher, dass in ihrem Leben etwas falsch war. Wir leben dauernd vom Erfolg, von der Leistung. Das geht uns allen so. Selbst im christlichen Dienst, in der Verkündigung, jeder Evangelist lebt von seiner Leistung. Toll, da war es zeltvoll und was erreicht, und da kamen Menschen zum Glauben. Wenn ich krank bin, gibt es keine Leistung mehr. Und dann wird mein ganzer Lebenswert fraglich. Und dann komme ich ins Grübeln, was ist mein Leben noch wert, was habe ich eigentlich getan. Dann helfen auch die Bilanzen nichts mehr. Und darum kann die Krankenzeit so zum Segen sein. Übrigens auch das Alter. Die Pensionierung ist ja genau der gleiche Schritt. Jetzt bin ich herausgenommen aus der Leistung. Bei Gott ist ja nie die Leistung der Wert, den er an mir misst. Darum muss ich fragen, was ist jetzt los? Sie müssen unbedingt mit Kranken über Schuld und Versäumnisse und Sünde reden. Egal an welchem Wort es beginnt, sprechen Sie mit Kranken darüber, was ihnen an schweren Gedanken in der Nacht kommt. Ich bin überzeugt, dass die meisten, selbst ungläubige Menschen in der Krankheit ganz schwer leiden unter Dingen, die sie falsch gemacht haben. Bei ungläubigen, heidnischen Menschen um uns herum, das darf ich als Erfahrung weitergeben, spielt das eine wesentliche Rolle, dass sie sogar fast in einem heidnischen Vergeltungsgedanken meinen, Dinge, die etwa mit ihren Eltern in der Kindheit geschehen seien, werden jetzt von irgendeiner Nemesis-Göttin heimgezahlt. Jetzt wird abgerechnet. Und da muss man ganz deutlich diesen sagen, dass es keine Verrechnungen dieser Welt gibt, sondern dass Schuld nur unter dem Kreuz Jesu niedergelegt werden kann. Und dass Kranke gewiss werden müssen, ob sie mit Gott klar sind, ob sie wissen, dass Gott keinen Hassgedanken auf sie hat, sondern sie liebt. Und darum können sie Kranken nicht deutlich genug das Kreuz Jesu vor Augen machen, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, damit wir es wissen, auch in der Krankheit. Er will uns segnen und nicht verderben. Gott will uns in sein Licht führen und nicht in die Finsternis. Gott hat Gedanken des Friedens mit uns und nicht des Leides. Und darum spricht Jakobus dafür, dass wir ihm die Sünden vergeben sollen. Jetzt ist es immer wieder so, weil Jakobus so ein Praktiker ist, der Zweifler, der kann immer wieder einen Hintergedanken machen und Nachsatz. Ist der Jakobus also der Meinung, dass die Krankheit durch Sünde bedingt sei? Nein, auch Jesus war nicht der Meinung. Jetzt nehmen Sie es zur Kenntnis. An der Sache grübeln wir nicht und lassen uns heute nicht auf den Abstellgleis schieben. Krankheit ist nicht von Sünde bedingt, aber natürlich hängt unser Leben in guten und in bösen Tagen mit Sünde ganz eng zusammen. In der Krankheit kommt sie nur ans Licht, weil mein Leistungsdenken da nicht mehr zieht und es nicht mehr verdecken kann. Da bin ich unruhig und dann redet der Herr zu mir. Und das Schöne ist, dass die anderen für mich beten. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Gott kann uns ja erst beistehen, wenn die Sünde weggenommen ist. Ich muss wissen, ist zwischen Gott und mir alles klar in der Krankheit. Darum brauchen Sie einen Bruder zur Seite oder eine Schwester, die Ihnen hilft, dass Bereinigen der Schuld auch geschieht. Und das ist schön, wenn einer für Sie vor den Thron Gottes tritt, als Fürbittender, damit Gottes Vergebung in ihr Leben hineinkomme. Das heißt, bekennt einander eure Sünden. Es steht kein Wort da, dass das ein Priester machen muss. Bei Tag und bei Nacht stehe ich Ihnen für diesen Dienst zur Verfügung. Ich habe mein Telefon am Bett, damit ich Ihnen diesen seelsorgerlichen Dienst tun kann. Die anonymen Anrufe liebe ich nicht von Kranken, weil man da nicht helfen kann. Sondern der, der Sünde bekennen will und frei werden will, weil er nicht Ruhe findet. Dafür sind wir da. Aber jeder Christ darf dies tun, im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Und es ist auch hier kein Grund, dass wir sagen, die Beichtpraxis der katholischen Kirche wäre hier begründet in Jakobus 5. Nein, sondern dass wir einander den Dienst tun, auch beim Priester, warum nicht? Aber einander, jeder Christ hat das Recht, dem anderen Sünden zu vergeben. Und nirgends ist dies so wichtig wie beim Krankenbesuch. Und das Letzte, was hier kommt, die Macht des Gebetes ist groß. Sie können es nie überschätzen. Das Gebet des Gerechten, des Gerechtgemachten von Jesus, Geheilten, dem die Sünde vergeben ist, vermag viel, wenn es inständig ist. Wenn es aus der Tiefe des Herzens kommt und etwas Ernsthaftes ist. Und da wird uns zum Schluss nicht bloß bei den Kranken das Gebet wichtig gemacht, sondern gegenüber dieser ganzen kranken Welt. Liebe Schwestern und Brüder, angesichts unserer Jugend, angesichts unserer Nachbarn, angesichts unserer sterbenden Kirche, angesichts des Vormarsches der Gottlosigkeit in unserer Welt, des gerechten Gebet vermag viel. Wenn sie da versagen, ist die schlimmste Not. Und da wollen wir uns rufen lassen, ganz neu Fürbitte zu tun und Ausstrahlung auszuüben mit unserer Gemeinde. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häupten aufzuhalten. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten. Und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Allein Betern kann es noch gelingen. Sagen Sie jetzt nicht, das wäre Flucht. Das ist die Offensive, die größte Aktion hinein in eine friedelose Welt. Amen.